Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Andrea Gerg. Guten Tag, herzlich willkommen. Arbeit sieht in Zeiten von Corona ja völlig anders aus. Nicht nur die Kanzlerin ist in Quarantäne und arbeitet im Homeoffice. Auch viele berufstätige Eltern sitzen mit ihren Unterlagen am Küchentisch. Andere gehen in Kurzarbeit, arbeiten viel zu viel wie Mediziner und Pflegepersonal. Wieder andere wissen gar nicht, wie es weitergehen soll mit ihren lokalen Bühnen oder Kleinstunternehmen. Auch bei uns im Sender ist es viel ruhiger als sonst. Es schauen nicht wie sonst dauernd Gäste hier im Studio vorbei. Mit den meisten sprechen wir am Telefon, damit wir auch alle möglichst lange gesund bleiben und Sie gründlich informieren können. Heute können Sie wieder selbst Fragen stellen rund um das Thema Arbeit und um die Rechte und Pflichten, die mit Arbeit zusammenhängen. Sie können uns anrufen unter der Nummer 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns. Wir haben für Sie auch eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, corona@deutschlandfunkkultur.de. Ihre Fragen beantwortet heute Frau Professor Dr. Hildegard Gahlen. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Morgen, Frau Professor Gahlen.
Morgen, Frau Gerg.
Sie haben ja selbst zwei Arbeitsplätze, einmal Ihre eigene Kanzlei und dann die Fachhochschule für Ökonomie und Management in Essen, an der Sie Wirtschaftsrecht unterrichten. Wie arbeiten Sie denn zurzeit?
In der Tat, das ist ein bisschen schwierig. Ich fange mal an mit meiner Haupttätigkeit bei der FOM. Auch hier ist der Präsenzunterricht ausgefallen und wir müssen das jetzt aufheben oder auffangen können, sodass unsere Studenten, die ja neben dem Studium auch noch berufstätig sind, ihr Pensum, ihre Vorlesungen und ihre Prüfungen möglichst zeitnah erledigen können. Und wir greifen natürlich, unterstützt durch sehr gute IT-Mitarbeiter, auf Videokonferenzen zurück. Ich werde morgen meine erste Videovorlesung halten. Das ist für mich sehr spannend, aber ich bin sicher, das kriegen wir alle gewuppt, weil die Studenten auch entsprechend motiviert sind.
Und wenn Sie da so
in meinem eigenen Anwalts.
Ja, wenn, ich wollte nur dazwischen fragen, wenn Sie so eine Videovorlesung machen, denken Sie, da wird das aktuelle Thema auch einfließen? Wird das im Austausch mit den Studenten eine Rolle spielen?
Das wird allenfalls eine Rolle spielen, sofern ich eine arbeitsrechtliche Vorlesung mache. Aber ich mache ja nicht nur Arbeitsrecht, sondern auch BGB und HGB. Und da gehört es einfach, außer beim BGB, nicht unbedingt zum Inhalt des Curriculums. Die müssen das Curriculum, den Inhalt des Curriculums erarbeiten und dann ihre Klausur oder ihre Abschlussarbeit schaffen.
Aber jetzt hatte ich Sie unterbrochen. Sie wollten uns noch erzählen, wie Sie in Ihrer Kanzlei das merken, dass die Zeiten sich geändert haben.
Oh je, ich habe selber zwei Mitarbeiterinnen, die kleine Kinder haben. Die sind, wie zu erwarten war, natürlich ausgefallen, aber das muss man als Arbeitgeber ertragen. Und ansonsten habe ich auch von meinen Mandanten sehr viele Anrufe, wie geht man um, wenn Arbeitnehmer sich weigern, zum Beispiel zur Arbeit zu kommen oder darauf beharren, dass sie zu Hause bleiben dürfen und trotzdem Entgelt bekommen wegen des Coronavirus.
Das heißt, Sie gehören auch eher zu den Leuten, die jetzt mehr zu tun haben als sonst.
In der Tat.
Welche Fragen Sie zu Hause beschäftigen in Bezug auf Ihre Arbeit, da können Sie gleich mit Frau Professor Gahlen darüber sprechen. Sie können uns anrufen unter der Nummer 0800 2254 2254. Und das haben auch schon einige angerufen. Ich bin jetzt verbunden mit Herrn Stehmann, Klaus Stehmann. Was möchten Sie fragen? Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Klaus Stemmann hier, genau aus Hamburg. Ich möchte fragen, und zwar bin ich in einer Werkstatt für Behinderte im sogenannten Berufsbildungsbereich. Und jetzt sind wir natürlich ins Homeoffice geschickt worden. Und jetzt geht der Berufsbildungsbereich ja noch bis April nächsten Jahres. Und meine Frage ist, wird sich dieser Berufsbildungsbereich eigentlich dann verlängern können, weil das ja jetzt eine ganz schöne Zeit werden wird, denke ich, dass wir ins Homeoffice geschickt werden. Also das wird ja jetzt nicht mit 2 Wochen getan sein, denke ich. Ja, das war die Frage.
Dankeschön, Herr Stemmann. Frau Gahlen, was sagen
ja.
Sie?
Erstmal guten Tag, Herr Stemmann. Und ich habe zuvor eine Frage. Sind Sie dort beschäftigt als Arbeitnehmer oder sind Sie dort selber in der Berufsbildung, also in der Ausbildung?
Nein, genau, ich bin in der Berufsbildung. Guten Morgen, Frau Gahlen, erstmal. Ja, genau. Also nicht, ich bin nicht
Sie sind
Arbeitnehmer da,
also,
ich bin
Sie sind
Werkstatt.
Lehrender.
Genau, richtig.
Ja, wunderbar. Also, da haben wir natürlich ein gewisses Problem. Der Arbeitgeber kann Sie ja im Präsenzunterricht nicht beschäftigen.
Genau.
Das darf er ja derzeit nicht.
Nee.
Richtig?
Genau, richtig,
Dann
ja.
gibt es die Homeoffice-Möglichkeit. Wenn Sie jetzt als Arbeitnehmer in Ihren Arbeitsvertrag schauen, müssen Sie mal nachgucken, ob da überhaupt Homeoffice geregelt ist. Wenn nein, könnten Sie es aus formalen Gründen ablehnen. Aber ich würde Ihnen nicht dazu raten, denn ein Arbeitnehmer hat in solchen Situationen auch eine nicht ungehörige Portion von Loyalität zu zeigen. Und wenn der Arbeitgeber sagt, ich richte dir ein Homeoffice ein, erledige deine Arbeit von zu Hause aus, dann sollte man dem auf jeden Fall folgen. Dann haben Sie auch Anspruch auf Entgelt für die Zeit.
Genau. Das ist alles geregelt. Nur ich bin ja in dem Berufsbildungsbereich unter anderem um Stabilität, Disziplinierung und so etwas, also in dem Berufsbildungsbereich zu erlangen, ne? Und
Ja.
das sind Sachen, die ich mir eigentlich wieder beibringen lassen wollte. Und die, ich meine, ist jetzt ja auch eine schöne Aufgabe. Jetzt darf ich das ja schön zu Hause machen. Und da
Ja,
sehe ich
aber
so
sehr
Schwierigkeiten oder Missverständnisse.
gut. Da sehe ich eine Schwierigkeit. Natürlich gibt es bestimmte praktische Situationen, die erforderlich sind, um das zu tun, was man tun soll. Wenn diese Möglichkeiten nicht bestehen, dann sind Sie unverschuldet daran gehindert, das zu machen. Jetzt geht es Ihnen vermutlich insbesondere um die Frage, ob die Prüfung am Ende des Bildungszeitraums abgenommen werden kann, richtig?
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt in dem Sinne eine Prüfung stattfinden wird. Ich frage mich bloß selber, ob ich in dem Moment immer präsoweit stabilisiert werde. Also ich stelle mir das, wenn ich in der Werkstatt vor Ort bin, einfach, das habe ich mir mehr vorgestellt, dass das besser klappen könnte als hier von zu Hause aus. Deshalb bin ich ja da hingegangen.
Herr
Ja,
Stehmann,
das glaube ich
haben
Ihnen
wir Sie
gerne.
falsch verstanden? Sind Sie doch Teilnehmer an dieser
Ja,
Maßnahme?
genau.
Ach so. Ah ja, dann ist das doch irgendwie eine andere Perspektive. Aber danke schon mal für Ihren Anruf, Frau Gahlen. Das ist dann, glaube ich, genau andersrum, als wir es gerade
Ja.
besprochen hatten, nicht? Wir haben
Hat
sehr
nichts
viel.
mit Arbeitsrecht unmittelbar zu tun.
Wir haben auch sehr viele Anrufe. Ich nehme mal Herrn Greinke dran. Claudio Greinke hat eine Frage zum Kurzarbeitsgeld. Habe ich das richtig verstanden? Guten Morgen, Herr Greinke.
Ja, schönen guten Morgen, genau richtig. Meine Frage ist konkret die, meine Frau ist gerade in Elternzeit und übt aber noch einen 450-Euro-Job aus bei ihrem Arbeitgeber als Zahnarzt, Praxishelferin. Und die Frage ist jetzt die, sie hat gestern einen Anruf aus der Praxis bekommen, dass sie sich entscheiden soll, ob sie Kurzarbeitergeld bekommen möchte oder ob sie ja, unbezahlten Urlaub nehmen möchte. Und das ist jetzt gerade so die Frage. Meiner Meinung nach hat sie keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, weil sie ja gerade nicht in die Sozialkasse einzahlt. Aber genau das wäre konkret meine Frage.
Danke schön, Herr Greinke.
Sehr gerne.
Ja, das Kurzarbeitergeld ist hier definitiv ein nicht unerhebliches Problem. Dazu muss man erst mal wissen, dass nicht jeder Arbeitgeber Anspruch oder überhaupt Kurzarbeit fahren kann, wie man das so im Fachdeutsch sagt. Man braucht dafür normalerweise entweder eine tarifliche Regelung oder eine Betriebsvereinbarung. Jetzt gehe ich davon aus, Sie reden von einem Zahnarztbetrieb, der dürfte nicht so groß sein, dass da ein
Ja,
Betriebsrat existiert.
nein, besteht nicht. Nein.
Ist relativ klein. Also der Arbeitgeber sollte auf jeden Fall versuchen, bei der örtlichen Agentur für Arbeit einen Anspruch auf Kurzarbeit zu stellen. Vielleicht gibt es aufgrund der doch jetzt neuen Regelungen und der Anpassung an das Coronavirus und die dementsprechenden Ausfallzeiten auch eine Gelegenheit, hier Kurzarbeitergeld zu erhalten. Erforderlich ist aber, dass ein Arbeitsausfall von über 10% vorliegt. Sonst gibt es kein Kurzarbeitergeld.
Okay, das heißt, auch mit den 450-Euro-Job könnte sie darauf Anspruch nehmen, wenn sie, wie gesagt, einen Ausfall von 10% hat.
Ja.
Okay.
Frage gut. beantwortet.
Das ist dann natürlich
Frage
nicht.
Beantwortet.
Sehr gut, sehr schön.
Wunderbar.
Wir haben auch noch eine Frage zum einen Hörer, der etwas zum Thema Kurzarbeit wissen möchte. Das ist Daniel Meyer. Hallo, Herr Meyer.
Ja, schönen guten Tag.
Was möchten Sie denn, Frau Gahlen, fragen?
Ja, also bei mir ist so, ich bin Arbeitnehmer und mein Arbeitgeber, wir sind ein kleinerer Betrieb mit 6 Angestellten plus Chef, hat jetzt ab gestern Kurzarbeit angemeldet, beantragt und sind für Unsicherheiten. Wir wurden gefragt, auf bis zu 100% Kurzarbeit zuzustimmen, das ist erfolgt. Und jetzt geht es um das Arbeitspensum. Wir versuchen, den Laden erstmal noch mit einer mit einem Notbetrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, ein Teil der Belegschaft, ein kleiner Teil, arbeitet noch, solange Kunden kommen. Es kommen auch noch ein paar. Und die Idee des Arbeitgebers ist, wenn dann die Kunden ganz wegbleiben, die ganz 100% in Anspruch zu nehmen. Jetzt habe ich aber auch mich belesen und gelesen, dass man zum Beispiel keine Überstunden ansammeln darf und dass das sogar mit Strafverfolgung sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer zusammenhängt. Und ich weiß gar nicht, worauf sich jetzt die Überstunden beziehen. Auf mein normales 39-Stunden-Wochenpensum bei 100% Arbeit oder auf ein geringeres Pensum, wo ich gar nicht weiß, auf wie viel Kurzarbeit jetzt für mich beantragt wurde. Wie handhabe ich das?
Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Ich versuche das mal so peu à peu zu beantworten. Zunächst einmal gibt es tatsächlich die Möglichkeit Kurzarbeitergeld 0. Das würde bedeuten, Sie würden gar kein Entgelt mehr bekommen und die Differenz müsste dann teilweise über die Agentur für Arbeit ausgeglichen werden. Soweit sind Sie, glaube ich, auch schon im Bilde.
Genau, und dann würde ich 60% meines Nettolohns bekommen, von der vom Arbeitgeber ausgezahlt wird und der Arbeitgeber würde das von der Bundesagentur zurückbekommen.
So ist es richtig, genau.
Gut.
Die Ansammlung von Überstunden mit dem Zweck, derartige Situationen aufzufangen, die ist nicht zulässig. Aber selbstverständlich kann der Arbeitgeber mit Ihnen eine Vereinbarung treffen, wonach er sagt, damit wir diese Situation einigermaßen wirtschaftlich überleben, sind Sie bereit, beispielsweise einen Teil Ihrer Überstunden als Freizeitgewährung zu akzeptieren oder sind Sie vielleicht auch bereit, einen Teil Ihres offenen Urlaubsanspruchs darauf anrechnen zu lassen. Zwingen kann man Sie dazu nicht.
Aber das ist gar nicht der Fall. Ich habe ja keine Überstunden bisher, sondern es geht darum, dass ich jetzt arbeite, je nachdem, wie gerade Kunden in den Laden kommen und der Arbeitgeber von Tag zu Tag die Situation überprüft und sagt zum Beispiel, heute arbeitest du den ganzen Tag und dann waren keine Kunden und morgen bleibst du sogar mit null Arbeitszeit gleich ganz zu Hause. Und ich hatte halt die Befürchtung, woran kann ich abmessen, ob ich denn in die Lage komme, dass ich Überzeiten ansammle, also Überstunden ansammle, die ich gar nicht machen darf. Woran kann ich das als Arbeitnehmer denn kontrollieren, dass ich mich da nicht selber strafbar mache?
Also Überstunden dürfen Sie immer machen, wenn der Arbeitgeber die anordnet. Strafbar machen Sie sich frühestens in dem Augenblick, in dem Sie die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes überschreiten. Und die betragen derzeit 60 Stunden pro Woche.
Okay, das heißt, gut.
Ich glaube, da kommen Sie nicht drüber.
Nee, danke. Dann bin ich entspannt, weil genau diese Information war nirgendwo zu bekommen. Also ich darf unter 60 Stunden pro Woche arbeiten und dann kriege ich kein arbeitsrechtliches Problem.
Richtig.
Oder kein strafrechtliches Problem, so muss man sagen.
Genau. Auf gar keinen Fall.
Gut.
Danke, Herr Meyer, für Ihren Anruf. Und da habe ich hier noch eine Hörerin, die offenbar da etwas anmerken möchte, zu einer Korrekturanmerkung. Sonja Funke. Hallo, Frau Funke.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Mein Name ist Dunja Funke, aber das
Entschuldigung.
Tut eigentlich nur, ist nur ein kleines Detail.
Tut mir
ja,
leid.
Genau.
Es geht vermutlich um die geringfügig Beschäftigte.
Genau, ich habe ein Restaurant in Berlin und bin eben betroffen, wie viele andere auch im Moment. Und jetzt geht es um die Minijobber, also diese geringfügig Beschäftigten für 450 Euro. Die können kein Kurzarbeitergeld bekommen.
Das ist richtig, das muss ich auch korrigieren.
Genau, Das wollte ich nur noch mal sagen, weil das eben bei dem den Herrn davor, der hatte genau diese Frage. Und es ist einfach so, dass sowohl studentische Hilfskräfte als auch die Minijobber entweder in eine Kündigung müssen, soweit ich weiß, also gekündigt werden müssen, um dann eben bei der Agentur für Arbeit Geld zu beantragen. Wir können
ja, das
leider,
ist korrekt. Also
genau, das ist eigentlich nochmal ganz wichtig, weil es auch gerade, finde ich, für die studentischen Hilfskräfte wird es jetzt gerade nochmal spannend, die sich eben normalerweise über Jobs selber finanzieren, die können im Moment, die müssen einfach gucken, da hoffe ich, dass das Studentenhilfswerk auch nochmal agieren wird und bei den Minijobbern wären dann die Agenturen zuständig. Das andere, was ich noch sagen wollte, wir haben natürlich auch keinen Betriebsrat, ich habe 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und man kann eine Betriebsvereinbarung, die von der Agentur für Arbeit als Vorlage auch geschickt wird, unterschreiben und dann kann man eben mit dieser Betriebsvereinbarung, woraus hervorgeht, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer einverstanden ist mit der Kurzarbeit, das kann man dann dazu reichen. Dafür braucht man dann eben, übergeht sozusagen diesen Passus des Betriebsrates. Das wollte ich nur ergänzend anmerken. Genau.
Vollkommen
und, aber
richtig.
Es ist gut, dass Sie es auch nochmal bestätigen, da ich jetzt eben dachte, oh, das ist ja toll, vielleicht kriegen wir ja doch, kann ich die irgendwie anders halten. Aber dann ist meine Information richtig. Okay.
Cool. Nee, tut mir leid.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Danke, Frau Funke, für Ihren Anruf.
Gerne.
Alles Gute für Sie. Ja,
bis
Ihnen
dann.
Auch. Und wir haben jetzt noch eine Anruferin. Gertrud Rohm möchte etwas fragen. Hallo, Frau Rohm, guten Tag.
Ja.
Guten Morgen.
Also,
ja, was möchten Sie denn, Frau Gahlen, fragen?
Ja, also ich bin Rentnerin, 66,5. Und arbeite aber weiter in meiner Arbeit als Sozialarbeiterin halbtags und arbeite als Sozialarbeiterin in einem Notdienst. Wir dürfen nicht schließen. Letzte Woche hat meine Chefin noch gesagt, als ich sie angerufen habe, ja, ich müsste kommen, weil sie versuchen mich irgendwie zu schützen, dass ich nicht so viel mit den Jugendlichen in Kontakt komme. Aber unser Haus ist sehr eng gebaut, die Räume und so. Und ich kenne es von dem letzten Dienstsonntag vor einer Woche, da war es aber noch nicht so schlimm, dass wir unsere Übergaben gemacht haben, normal und so weiter. Und ich habe also Angst, da hinzugehen, ehrlich gesagt, weil ich sage immer, das ist eine Virenschleuder für mich. Jetzt weiß ich nicht, was soll ich machen. Ich bin jetzt eine Woche krankgeschrieben, weil mir ging es auch nicht gut. Jetzt müsste ich aber am Donnerstag sagen, ich komme oder nicht. Kann ich was fordern? Gibt es da was? Oder muss ich auf das Verständnis der Chef? Ja?
Alleine aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus dürfen Sie der Arbeit nicht fernbleiben.
Mhm.
Sie sind nun Rentnerin und können ja ohnehin unbeschränkt dazu verdienen, gehe ich mal davon aus.
Mhm.
Richtig?
Ja.
Dann ist es jetzt an Ihnen zu sagen, ich bleibe der Arbeit fern, dann würden Sie allerdings auch kein Entgelt bekommen.
Und mein Arbeitsvertrag würde sich auflösen, oder?
Nicht automatisch, aber es wäre durchaus denkbar, dass der Arbeitgeber dann sagt, Frau Rohm weigert sich zu arbeiten. Das wäre dann ein verhaltensbedingter Grund. Und dann könnten Sie tatsächlich die Kündigung riskieren.
Okay, und ein Schutz für Ältere, also jetzt über 65, das ist kein Grund für zu sagen, ich muss nicht zur Arbeit kommen. Ich könnte auch meine Arbeitskraft anders anbieten. Gib mir ein Büro, ich mache Verwaltungsarbeit so lange oder so.
Da verlangen Sie von dem Arbeitgeber eine Menge an Input. Mhm. Und zunächst einmal steht fest, dass ja Ihre vertraglichen Pflichten durch den Arbeitsvertrag festgelegt sind. Jetzt weiß ich gar nicht so genau, was Sie machen. Es sieht so nach Pflege aus. Ist das richtig?
Nee, das ist Jugendamt, wie das Jugendamt in Obhutnahmen, also eine hoheitliche Aufgabe.
Ach, dass Sie dann so Kinder abholen beispielsweise.
Ja,
ja, da kommen Sie immer mit in Körperkontakt mit den Leuten oder können das jedenfalls nicht vermeiden. Ihre Arbeit dürfen Sie machen und Sie dürfen nicht aus Angst vor Infektion die Arbeit verweigern.
Ja, okay. Muss ich überlegen.
Genau. Hilft Ihnen das weiter, Frau Rohm?
Gibt es da irgendwas? Ja, genau.
Gut, dann
danke sehr.
Alles Gute und herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Ja,
Ich glaube, wir haben eine Hörerin, die da anschließen könnte, Nele Born. Guten Tag, Frau Born.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, meine Frage ist, also ich leide schon seit Jahren unter einer generalisierten Angststörung. Und die Situation, die ist natürlich für mich jetzt sehr, sehr unentspannt. Und jetzt habe ich eine Frage oder zwei Fragen. Ich habe schon mit meinem Chef gesprochen, ob ich vielleicht verkürzt arbeiten kann. Jetzt die Zeit, wo es eben halt so schlimm ist, auch mit weniger Geld. Und wollte fragen, wie das dann ist, wenn sich das jetzt alles wieder normalisiert, sage ich mal, ob ich dann wieder Anspruch habe, dass ich dann wieder meine normalen Stunden arbeiten kann.
Auch wenn, Frau Born, wenn der Arbeitgeber mit sich darüber reden lässt, dass Sie wegen Ihrer Angststörung weniger arbeiten und dann entsprechend weniger Geld verdienen, bin ich sehr zuversichtlich, dass er dann nach Ablauf dieser Corona-Situation wieder bereit ist, Sie in die bisherige Arbeitszeit aufzunehmen. Es ist ja ohnehin nicht ganz einfach, Arbeitnehmer zu bekommen, die gute Arbeit leisten. Ansonsten, wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, Sie zu beschäftigen, dann sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie eventuell einen Arzt arbeitsunfähig schreibt, wegen der generalisierten Angststörung.
Ja, aber das will ich ja nicht. Ne? Das, ich leide schon so lange. Ich war noch nie krankgeschrieben. Also ich bin wirklich ein Wunder in der Beziehung. Und habe jetzt noch eine zweite Frage. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht nicht einen ganzen Monat wegen den Sozialabgaben, dass ich vielleicht mal 14 Tage unbezahlten Urlaub nehme. Ob das auch möglich ist.
Wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist, geht das.
Ah ja.
Okay. Aber Sie können das nicht einseitig machen, ne?
Wie meinen Sie das jetzt?
Sie können nicht einfach wegbleiben und sagen, das betrachte ich als unbezahlten Urlaub.
Nein. Ich würde das natürlich absprechen, aber die Möglichkeit würde bestehen.
Die besteht. Eine Vereinbarung ist da immer möglich.
Okay, das waren eigentlich meine Fragen.
Wenn ich noch eine Bemerkung dazu mir erlauben darf. Man muss natürlich daran denken, dass hier auch differenziert werden muss zwischen dem vertraglichen und dem gesetzlichen Urlaubsanspruch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage Urlaub Sie haben.
33.
Das ist eine ordentliche Summe. Also da denke ich, sind 14 Tage auch unproblematisch, aber mit einer Vereinbarung geht eigentlich alles.
Ja, wunderbar. Dann kann ich das ja morgen mal ansprechen. Und dann danke ich Ihnen schon. Das waren meine Fragen.
Sehr gerne, Frau Born.
Alles Gute.
Alles Gute.
Ja, Ihnen auch. Danke, Frau Born, für Ihren Anruf. Alles Gute. Ja. Sie können heute mit Frau Professor Hildegard Gahlen sprechen. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sie können ja nicht nur anrufen bei uns unter 0800 2254 2254, sondern uns auch E-Mails schreiben unter corona@deutschlandfunkkultur.de. Und ich habe jetzt auch mal eine E-Mail hier in der Hand. Da schreibt uns Christoph Bayer. Mein Arbeitgeber hat festgelegt, dass ich von zu Hause arbeiten muss. Ich habe aber zu Hause kein eingerichteten Schreibtisch und so weiter und müsste am Küchentisch mit dem Laptop arbeiten, was sehr unbequem ist, da Stuhl und Tisch, Tischhöhe, Licht etc. in Klammern nicht zum Arbeiten gedacht sind. Kann der Arbeitgeber mich dazu zwingen? Frau Gahlen, wie ist das? Muss man, wenn man ins Homeoffice geht, vom Arbeitgeber auch da komplett ausgestattet werden oder muss man da sehen, wie man dann zurechtkommt?
Zunächst einmal geht es um die Frage, ob überhaupt Homeoffice im Arbeitsvertrag vereinbart ist. Wenn das im Arbeitsvertrag vereinbart ist, dann kann der Arbeitgeber tatsächlich anordnen, dass die Arbeit vom Homeoffice aus gemacht wird. Aber der Arbeitgeber kann sich nicht seiner Verpflichtung entledigen, hier auch die entsprechenden Arbeitsmaterialien zur Verfügung zu stellen. Also ich sehe diesen Fall so, dass der Arbeitgeber hier auch für einen geeigneten Schreibtisch und einen geeigneten Schreibtischstuhl sorgen muss.
Alles klar. Jetzt gucken wir mal, wer hier noch alles angerufen hat. Ich habe jetzt mal Lioba S. Leim aus Reichelsheim in der Wetterau am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hier ist Frau S. Leim. Ich habe eine Frage an Frau Gahlen.
Ja, bitte.
Frau Gahlen, hallo.
Schönen guten Tag.
Ja. Also, ich bin in der Altenpflege halbtags. Mache noch zusätzlich eine Ausbildung. Und mein Arbeitgeber hat jetzt, also von gestern auf heute eigentlich, für alle Angestellten die Arbeitszeiten geändert von einem sonst ganz normalen Schichtbetrieb auf 12 Stunden täglich von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends und 4 Tage lang und dann 4 Tage frei. Und ich bin halbtags berufstätig und ja, mache eine Ausbildung. Also das geht, mache noch zusätzlich eine Weiterbildung und das geht ja irgendwie gar nicht für mich. Welche Möglichkeiten gibt es?
Erste Frage an Sie. Sie haben doch einen Arbeitsvertrag verschriftlicht.
Ja.
Steht in dem Arbeitsvertrag drin, wie viele Stunden Sie täglich arbeiten müssen?
Täglich, nein. Da steht nur die monatliche Arbeitszeit drin.
Nämlich die monatliche Arbeitszeit.
Genau.
Gut. Generell ist der Arbeitgeber berechtigt, die Lage der Arbeitszeit selber zu bestimmen. Mhm, also zu sagen, es wird gearbeitet von 8 bis 16 Uhr oder von 12 bis 20 Uhr. Das darf der Arbeitgeber sehr wohl tun, aber in Ihrem Fall bin ich der Meinung, dass wir hier einen Fall haben, der eine sogenannte betriebliche Übung enthält. Das heißt, wenn Sie bisher Ihre Arbeitszeit immer in Schichtdiensten hatten, ich denke mal Frühschicht, Mittagsschicht, genau. Nachtschicht,
genau.
Und Sie hatten bis immer in einem bestimmten Wechsel und der Arbeitgeber das so gemacht hat, dann ist das als Arbeitszeit im Wege der betrieblichen Übung sozusagen Verpflichtung auch des Arbeitgebers geworden. Mit anderen Worten, der Arbeitgeber hat sie normalerweise so weiter zu beschäftigen. Aber jetzt muss ich auch ein bisschen die Bresche schlagen für den Arbeitgeber. Es ist für ihn vermutlich sehr schwierig, das in Zeiten der Corona umzusetzen. Und vielleicht können Sie sich irgendwo auf einen Mittelweg einigen mit ihm.
Also im Gespräch mit dem Arbeitgeber vorschlagen oder ein das Gespräch suchen und eine Möglichkeit finden, für beide das Gangbare herauszufinden.
Ja, da gebe ich Ihnen auch gerne noch einen anderen Rat dazu. Ein Arbeitgeber hat jetzt im Augenblick auch viel um die Ohren. Und Arbeitgeber, die jetzt auch noch mit Problemen konfrontiert werden, die sind nicht besonders glücklich. Das werden Sie mir bestätigen. Kommen Sie mit Ihrem Anliegen, aber bieten Sie Ihrem Arbeitgeber dabei auch gleich einen Lösungsweg an. Ja, sagen Sie ihm, ich kann mir das wie folgt vorstellen. Also so, wie Sie es angeordnet haben, kriege ich das nicht hin. Deswegen kann ich mir das wie folgt vorstellen. Vielleicht ist das die richtige Variante.
Denn es ist ja auch so, es kommen ja dadurch Unmengen von Überstunden laufen ja auf.
Ja.
Für mich jetzt, durch die halbe Stelle, ne?
Also ja, wenn Sie jetzt die 12 Stunden arbeiten müssten, dann ja. Aber Sie sind ja vertraglich nur verpflichtet, eine bestimmte Anzahl pro Monat zu leisten. Wenn Sie darüber kommen, dann haben Sie mehr Arbeit geleistet, die vergütet werden müsste.
Die vergütet werden muss, ja. Okay, gut. Also Sie raten mir, mit dem Arbeitgeber ins Gespräch zu suchen und ihm schon einen Lösungsvorschlag anzubieten. Ansonsten ist es ihm erlaubt, innerhalb von kürzester Zeit die Arbeitszeiten in der Form zu ändern.
Er darf üblicherweise die Arbeitszeiten festlegen, ja. Aber er muss Ihnen auch Gelegenheit geben, Ihren privaten, sonstigen Lebensrhythmus darauf abzustimmen.
Okay, gut. Dann erstmal vielen Dank, ja?
Wir danken auch sehr für gerne. Ihren Anruf, Frau Eslein. Ja, Dankeschön. Und etwas zu den Arbeitgeberpflichten möchte, soweit ich das sehe, auch René Schubert aus Leipzig fragen. Guten Tag, Herr Schubert. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Ja, danke, Schubert.
Ich werde mal mein Anliegen schildern. Und zwar arbeite ich in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Das ist zurzeit auch eine systemrelevante Arbeit. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, sind nicht in der Lage, sich zu Familien oder sonstigen Angehörigen zu begeben und fest bei uns im Haus rund um die Uhr zu betreuen im Schichtdienst. Jetzt ist meine Frage ein bisschen andockend an die von einer Anruferin aus der ersten Runde vor 20 Minuten. Inwieweit ist es nötig, die Arbeit dort zu führen, wenn im Arbeitsvertrag keine Gefahrenlage aufgeführt wurde? Und welche Pflichten hat der Arbeitgeber, den Gesundheits- und den Arbeitsschutz zu gewährleisten in so einer Situation? Denn auch wie das die Anruferin vorhin geschildert hat, ist es bei uns nicht möglich, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Die Kinder und Jugendlichen bei uns im Haus sind teilweise psychisch belastet bzw. seelisch traumatisiert, sind auch abgängig, also es gibt kein geschlossenes System. Und zusätzlich erschwerend kommt noch hinzu, dass die Leitung unseres Hauses sogar Neueinzüge, also von außen Menschen ins geschlossene System erlaubt und vorsieht, was natürlich unser Risiko, sich anzustecken, in großem Maße erhöht. Also welche Pflichten, unter welchen Bedingungen müssen wir arbeiten, wenn der Arbeitnehmer, Arbeitgeber vorsieht, dass wir dort rund um die Uhr die Kinder betreuen? Also wir haben wenig Desinfektionsmittel, wir haben gar keine Arbeitsschutzkleidung und auch keine Masken dazu.
Oh je.
Ja.
Das ist tatsächlich eine außerordentlich unangenehme Situation. Zunächst einmal muss natürlich ein Betrieb darauf achten, dass Hygienemaßnahmen eingeführt und eingehalten werden. Ich gehe mal davon aus, dass gründliches Händewaschen und die Art, wie man sich die Hände zu waschen hat, schon publiziert wurde durch den Arbeitgeber.
Ja, diese Grundmaßnahmen sind sowohl den Kindern und Jugendlichen als auch uns bekannt. Das ist klar. Also wir selbst als Arbeitnehmer versuchen im Haus Maßnahmen zu installieren, die den Basics entsprechen. Aber es ist wirklich, also diese Kinder, wie alle Kinder wahrscheinlich auch, aber bei denen im besonderen Maße ist es nicht möglich, dass die es schaffen, Abstand zu halten, beziehungsweise sich auch an bestimmte grobe Regeln zu halten. Es ist jetzt erst eine Woche her, dass die Schule geschlossen wurde und man möchte sich gar nicht vorstellen, wie das nach 2-3 Wochen aussieht, wenn der Lagerkoller ausbricht und noch mehr Kinder im Nachtdienst oder Jugendliche im Nachtdienst abgängig sind, wo die dann sich aufhalten und dann kommen die wieder zurück in unser System. Und wir fühlen uns einfach als Arbeitnehmer dort überhaupt nicht geschützt. Und der Arbeitgeber ist nicht in der Lage, wie er sagt, und ich arbeite im öffentlichen Dienst, uns die entsprechenden Maßnahmen, wie sie vielleicht in Pflegeeinrichtungen vorhanden sind, zuzugestehen. Ja, sind ja kein arbeiten nicht in der Gesundheitsbranche. Das heißt, wir sind arbeitsvertraglich auch gar nicht an Gefahrenlagen zu gewöhnen. Ja, also bei uns gab's das noch nie, natürlich, wie bei allen hier im Land. Und uns ist das gar nicht vorgesehen, dass wir so in solchen Gefahrenlagen arbeiten. Es ist eine besondere Situation, ist uns allen bewusst. Aber wir fühlen uns absolut ungeschützt und sind auch relativ ratlos. Und es wird von uns verlangt, dass wir das umsetzen, dass das Kindeswohl vor einem erhöhten Risiko der Ansteckung steht. Das ist für die Kinder richtig und für uns Mitarbeiter aber sehr gefährlich.
Zumal man ja berücksichtigen muss, dass Sie als Mitarbeiter vermutlich auch Familie haben und entsprechende Viren übertragen könnten an Ihre Familienmitglieder, ne?
So sieht das aus. Und dann, ich gehöre auch schon in gewisser Weise zur Risikogruppe ab 50. Andere Kolleginnen sehen das ein bisschen etwas lockerer, aber sie sehen die Gefahren und auch die Problemlage natürlich genauso. Ja, also wie kann unser Arbeitgeber, was können wir von unserem Arbeitgeber verlangen, um diese Betreuungssituation, die Notfalllage, sage ich mal, aufrechterhalten zu können als Mitarbeiter? Das ist jetzt meine Frage.
Ja, danke schon mal, Herr Schubert. Er müsste auf alle Fälle dafür Sorge tragen, dass Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Und wenn es im öffentlichen Dienst ist, wie Sie gerade sagten, sollte ihm der Weg dahin nicht so verwehrt werden wie den privaten Arbeitgebern. Er sollte ihnen dann auch Mund- und Nasenschutz zur Verfügung stellen können. Und im schlimmsten Fall, aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen wollen, würde ich an Ihrer Stelle die Arbeit verweigern und sagen, die Infektionsgefahr ist so groß, dass ich nicht bereit bin, meine eigene Gesundheit hier aufs Spiel zu setzen. Ich sage aber bewusst, das kann gefährlich werden, denn irgendwann sagt der Arbeitgeber, Sie hätten das machen müssen und man weiß ja nie, wie die Gerichte entscheiden. Aber Sie selber müssen sich genauso wenig wie derjenige, der Erste Hilfe leistet, in eine Gefahrensituation begeben. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Beteiligter an einem Unfall, da liegt jemand ohnmächtig auf der Straße und Sie wissen ganz genau, der hat jetzt der atmet noch, aber sieht schlecht aus und Sie wissen, wie man die stabile Seitenlage macht und die Mund-zu-Mund-Beatmung. Dann können Sie trotzdem sagen, Mund-zu-Mund-Beatmung mache ich nicht, A, weil ich mich davor ekel und B, weil ich Angst habe, mich zu infizieren. Mhm. Es muss allerdings dann schon sehr konkret sein.
Ich sag mal so, wenn das jemand im Kollegenkreis vorhätte, müsste der ein oder zwei oder drei bestimmte Situationen vorhalten können, die er beschreibt, die auch immer wieder auftreten bei uns und das als Begründung anführen können beim Arbeitgeber.
Ist das richtig? Ja, im Zweifelsfall müssen Sie den Arbeitgeber abmahnen. Das klingt komisch, aber in der Tat kann das ein Arbeitnehmer, kann seinen Arbeitgeber abmahnen, wenn er seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt. Und zu den vertraglichen Pflichten des Arbeitgebers gehört auch, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung ohne Gefahr gegen Leib und eigenes Leben erbringen kann.
Herr Schubert. Und da gibt es keine Anordnung, die da drüber steht, weil es gibt natürlich eine Anordnung vom Landesjugendamt, die eben genau diesen Wortlaut, den ich gerade schon bekannt gegeben habe, schildert. Also das Kindeswohl geht in dem Fall vor dem erhöhten Ansteckungsrisiko. Das ist für uns schwer zu begreifen, weil es geht ja um unsere persönliche Gesundheit, ohne jetzt die Kinder aus dem Auge zu verlieren, ist das natürlich für uns alle, steht das an erster Stelle.
Herr Schubert, danke für Ihren Anruf. Mhm. Frau Gallen, ich glaube, wir haben noch gar nicht über Selbstständige und Freiberufler gesprochen. Und da habe ich eine Hörerin noch, Antje Goldmann, für eine kurze Runde. Frau Goldmann, ich glaube, Sie sind freischaffende Filmschaffende, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, ich bin Ausstatterin beim Film und immer befristet angestellt. Also ich arbeite für das öffentlich-rechtliche Fernsehen und ja, für Produktionsfirmen. Also,
Und was ist Ihre Frage an Frau Gallen?
Genau, meine Frage ist die, wir hatten jetzt gerade ein Projekt gehabt und das ist durch die Corona-Krise beendet worden. Wir wären noch bis Mai angestellt gewesen und man hat uns dann daraufhin gekündigt. Jetzt ist halt unsere Frage an die Produktionsfirma gewesen, ob sie halt auch mit uns das Modell der Kurzarbeit eingehen könnten. Und sie haben uns aber abgesagt, weil wir halt befristet angestellt sind.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Sie sind Selbstständige?
Nee, wir sind immer angestellt, befristet. Wir sind
Befristet beschäftigt?
Genau, befristet beschäftigt. Ja. Also das ist immer projektbezogen. Also
gut. Okay, und das Projekt wird jetzt nicht beendet wegen der Corona-Krise?
Genau.
Und jetzt wollen Sie wissen, ob Sie bis zum Fristende Anspruch auf Entgelt haben?
Also wir wollten einfach mit der Produktionsfirma das auch besprechen, ob wir auch in das Modell der Kurzarbeit fallen könnten.
Und dann was meinen Sie denn gesagt, mit Kopfarbeit?
Kurzarbeit meint die Hörerin.
Kurz, ich habe Kurzarbeit verstanden. Entschuldigung.
Kein Problem.
Gut, Kurzarbeit. Hat denn der Arbeitgeber Kurzarbeit beantragt?
Nein.
Ja, also sehen Sie, dann muss der Arbeitgeber Kurzarbeit beantragen. Und wenn das alles positiv abläuft, dann können Sie unter Umständen auch Kurzarbeitergeld bekommen. Aber ohne Antrag auf Kurzarbeit gibt es kein Kurzarbeitergeld.
Aber er hat gesagt, er kann das nicht beantragen, weil wir befristet angestellt sind immer. Und man kann nur Kurzarbeit beantragen, wenn man unbefristet angestellt ist.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich deswegen nicht, weil es ja durchaus Befristungen gibt, die für 2, 3, 4, 5 Jahre sind. Und wenn dann der Arbeitgeber keine Arbeit anbieten kann, dann müsste er eigentlich auch Kurzarbeit machen. Aber wenn Sie angestellt sind, dann muss der Arbeitgeber an Sie das Entgelt zahlen, weil er Ihnen keine Arbeit geben kann. Das, lassen Sie mich so ausdrücken, die Möglichkeit für den Arbeitgeber, Ihnen Arbeit zu geben, fällt unter den Begriff des sogenannten Betriebsrisikos. Ob er die Möglichkeit hat, das Projekt umzusetzen oder zu Ende zu führen, ist einzig und allein auf seinem Portemonnaie auszuspielen. Wenn er jetzt sagt, ich kann das nicht mehr und Sie haben in Ihrem befristeten Vertrag beispielsweise eine Kündigungsmöglichkeit, dann könnte der Arbeitgeber Ihnen nunmehr kündigen.
Genau, das hat er auch gemacht. Sie haben eine Kündigungsfrist von 4 Wochen. Er hat uns auf den 15. April gekündigt. Genau.
Da muss ich mal fragen, für wie lange ist dieses befristete Arbeitsverhältnis gedacht gewesen?
Bis Ende Mai.
Wann hat es begonnen?
Anfang Februar, für viele Mitte Januar.
Ja, dann kann ich Ihnen leider keine positive Antwort geben. Dann hat der Arbeitgeber alles richtig gemacht, indem er Ihnen dann unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist gekündigt hat. Für die Dauer der Kündigungsfrist haben Sie Anspruch auf Entgelt und danach ist dann leider für Sie der Gang zur Agentur für Arbeit vielleicht angesagt.
Okay, also es ist halt, also es betrifft ja nicht nur mich, das sind ja ganz viele Filmschaffende, die halt immer befristet angestellt sind, okay.
Ja, Künstler, Schauspieler etc., ne?
Genau.
Frau Goldmann, danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen.
Ja,
Frau Gahlen, da gibt es noch viel Arbeit, glaube ich, für Sie in der nächsten Zeit. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und auch allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank. Und falls Sie nicht durchgekommen sind, morgen gibt es wieder eine Gesprächssendung, da können Sie es nochmal probieren. Und nach den Nachrichten, da geht es um etwas bei uns, das in diesen Tagen ganz besonders wichtig ist, nämlich gute Freunde zu haben. Dazu hat die Journalistin Heike Faller ein Bilderbuch für Erwachsene gemacht, das wir uns dann zusammen ansehen.